Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Mein Name ist Klaus Strobel und heute ein Thema, das oft verkannt und auch verharmlost wird, das aber große Gefahren birgt, nämlich die Sucht. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner vom Verband Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Württemberg. Das ist einmal Hermann Gottschall und einmal Uli Blessmann. Herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Ja, und zunächst an euch beiden großen Respekt, dass ihr zu diesem Thema als Betroffene Stellung nehmt, auch hier im Radio offen über die Krankheit Sucht spricht. Und ich denke, dass wir in dieser Stunde einiges erfahren werden. Was ist Sucht? Was kann man tun? Wo gibt es Hilfe? Ja, und mit dem Satz möchte ich eigentlich auch beginnen und euch beide fragen, was ist Sucht?
Ja, Sucht kommt von Siechen. Das sagt schon der Verlauf dieser Krankheit, die nicht heilbar ist. Sucht ist eine Abhängigkeit. Abhängigkeit von stofflich gebundenen Sachen oder auch nicht stofflich gebunden, wie Online-Spielsucht. Die stofflichen sind bekannt und Bier und alles, was man zu sich nimmt. Sucht entsteht langsam, schleichend. Man merkt es nicht. Man spürt es erst, wenn es quasi zu spät ist. Wenn man morgens schon das Mittel braucht, um sich wohler zu fühlen, um einfach besser agieren zu können, dann kann man sagen, ich bin abhängig. Wenn ich es einsetze für irgendwelche Probleme, für eine Problematik, dass ich nicht einschlafen kann, dass ich mehr Mut bekomme, dass ich mehr Selbstvertrauen habe. Dafür nimmt man es.
Ja, genau, bitte. Genau, richtig. Wir Abhängigen setzen eigentlich zum Beispiel Alkohol ein, damit es uns besser geht. Wir verschaffen uns Erleichterung. Und das ist eigentlich der richtige Wortlaut für Sucht. Ich will, dass es mir besser geht und das schaffe ich nur mit Suchtmitteln.
Gibt es Situationen, wo man für die Sucht anfälliger wird, zum Beispiel Trauer, Wut, Einsamkeit, Stress, Langeweile, Ende einer Beziehung? Oder kann man sagen, unabhängig davon, süchtig kann eigentlich jeder werden?
Das sind ganz sicher Faktoren, dass Einsamkeit, Alter, ja, Familiengeschichte, Selbstwert ein Faktor sein kann, dass die Sucht gefördert wird. Ich kenne viele Fälle, wo das wirklich so war und das auch der Auslöser war. Auf der einen Seite gibt es auch ja, die familiäre Situation, Beispiel, wenn ein junger Mann zu Hause sieht, dass die Eltern trinken, dann ist das normal. Ich schlittere in eine Sucht rein, weil der Betroffene trinkt jeden Tag, der Junge sieht es und es ist dann ja, der erste Schritt in die Sucht.
Es wird vorgelebt.
Es wird vorgelebt, ja, ja. Genau.
Wann spricht man von Sucht? Wann kann man auch sagen, naja, es ist Gewohnheit? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich komme abends nach Hause, gehe zum Abendessen und zum Abendessen gehört für mich ein Glas Rotwein dazu. Ist man dann, wenn man jeden Tag zum Essen ein Glas Rotwein trinkt, schon suchtgefährdet oder kann man da sagen, nee, hier, na, das kann man noch tolerieren?
Das bestimmt, wenn ich jeden Tag was trinke, ist ganz sicher ein Suchtpotenzial da. Das muss man aber hinterfragen. Das heißt, der Einzelne muss das für sich selber entscheiden, bin ich jetzt gefährdet? Ich sage es immer ganz einfach. Die Frau kommt ja oft auch aus unserer Gruppe raus. Was passiert, wenn ich jetzt den Alkohol weglasse? Dann merkst du, ist ein Potenzial da. Du wirst nervös, du wirst zittrig. Und dann ist man auf dem Weg in eine Abhängigkeit. Es gibt bestimmt viele Leute, die trinken jeden Tag was, die werden nie abhängig werden. Das gibt's. Die verschaffen sich ja nicht Erleichterung, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern ja, die wollen entspannen. Und trotzdem kann aus diesem Entspannen dann wirklich ein Suchtpotenzial erwachsen. Also es gibt keine goldene Regel, die sagt, wenn du fünfmal in der Woche was trinkst, dann bist du abhängig. Das muss man hinterfragen, jeder für sich selber.
Ja, wenn der Genuss zum Zwang wird, würde ich sagen, dann ist man auf dem besten Weg, eine Abhängigkeit zu entwickeln.
Darf ich mal ein bisschen in die Tiefe gehen und soweit ihr könnt und wollt, mir ein bisschen eure Lebensgeschichte anhören, wie ihr dazu gekommen seid?
Ja, bei mir fing das schon relativ früh an. Ich war mit 14 schon das erste Mal im Krankenhaus zur Entgiftung. Das war der klassische Unfall. Ich konnte mit Alkohol nicht umgehen und habe einfach zu viel getrunken gehabt. Es hat sich auch damals noch nie jemanden großen Kopf gemacht. Ist halt eben passiert.
Uli, darf ich dich kurz entschuldigen, ja? Wenn ich dich unterbreche, fragen, gerne. Was war bei dir der Auslöser? Warum?
Es war ein kleines Fest mit Schulkameraden. Wir waren da bei Bekannten in der Wohnung und die waren nicht zu Hause, dessen Eltern. Und ja gut, dann ist das eben mehr oder weniger eskaliert. Bei mir war es so schlimm, dass ich ohnmächtig wurde und Notarzt gerufen wurde und ich deshalb ins Krankenhaus kam.
Aber wenn man so ein Erlebnis hat, ohnmächtig wird, ins Krankenhaus kommt, müsste man doch eigentlich sagen, hey, ich habe jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, ich lasse die Finger davon. Warum war dann bei dir, dass du gesagt hast, nee, ich mache da weiter, ich trinke weiter?
Ich sah das damals, ich war ja noch Kind mit 14, mein Gott, ich sah das nicht als Gefahr, es ist eben passiert. Und habe mir auch hinterher dann keine größeren Gedanken gemacht, als ich bereits schon mit 17 Alkohol als Mittel eingesetzt habe, um mich besser zu fühlen, mehr Selbstwert zu haben. Und ich kann sagen, ich war bereits mit 18 schon abhängig, weil ich es morgens schon gebraucht habe und eingesetzt habe. Warum ich generell in die Sucht kam, hat viel mit der Kindheit zu tun. Klar, ist nicht, oh, armes Kind, schlechte Kindheit gehabt. Die Kindheit selber war nicht so das Schlechteste, aber ich habe ein Trauma erlitten in der Kindheit und ist ein möglicher Hinweis darauf, dass ich mir das Trauma wegtrinken wollte über die Jahre. Das ging ewige Zeiten. Ich habe sehr lange sehr viel konsumiert, habe erst mit 52 aufgehört zu trinken und muss sagen, toi, 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 ich bin froh, dass ich noch lebe.
Ja, das ist natürlich so ein Thema, Kindheit. Wir haben es vorher gesagt, Trauer, Wut, Einsamkeit, Stress, Langeweile. Bei dir war es ja dann so Freundeskreis, wo dann einfach, naja, wenn man nicht trinkt, irgendwo vielleicht auch nicht dazugehört, dann aufgefordert wird, hey, das eine Glas und stell dich nicht so an. Aber das ist schon die Problematik für viele, dass sie dann eben nicht mehr wegkommen. Musterbeispiel, siehe Uli Blessmann. Hermann, wie war es bei dir?
Ja, ich hatte den ersten Kontakt mit Alkohol, da war ich 16. Ich war von Haus aus sehr schüchtern. Wenn ich nicht reden wollte, dann habe ich nicht geredet. Und mir war der Clique mit 6 Jungs und wir sind eines Tages mal auf ein Volksfest gegangen. Und da habe ich den ersten Kontakt gehabt zu einem Maß Bier. Und das Maß Bier war einfach zu viel. Das meiste ist gleich wieder gekommen. Aber über die Schleimhäute ist halt Alkohol in den Körper gekommen und ich habe gemerkt, ich war locker. Und diese Faszination, die hat mich ständig beschäftigt. Mensch, wenn du was trinkst, dann wirst du locker. Ich wollte so sein wie die anderen. Wie sagt man im Schwäbischen, die Kosch ist gelaufen. Und das hat mir imponiert. Ich habe mir an dem Abend eigentlich geschworen, ich trinke nie wieder Alkohol. Mein Schmur hat ungefähr 4 Wochen gehalten. Dann habe ich mir eine Flasche Bier gekauft. Und eine Flasche Bier hat eine halbe Woche gereicht. Und jedes Mal, wenn ich einen Schluck genommen habe, dann war dieses Gefühl der Lockerheit da. Und das hat mir dann schon imponiert. Ja, und irgendwann ist halt aus einer Flasche in einer halben Woche ist am Tag eine Flasche geworden. Damit ich das Gefühl der Erleichterung und der Lockerheit habe, hat der Körper sich schon an Alkohol gewöhnt gehabt und ich brauchte mehr von dem Alkohol, damit dieses Gefühl der Lockerheit kommt. Und so bin ich dann reingeschlittert. Ich bin immer tiefer reingeschlittert. Wir haben dann, da war ich 18, mir hat das Bier nämlich gereicht. Das ging mir zu langsam, um einen Rausch zu kriegen. Also ich habe immer noch gemeint, das sei locker. In Wirklichkeit war das schon die erste Rauschzustände. Und ich bin dann umgestiegen auf Wein. Wein hat mehr Volumenprozent. Kommst also schneller, in Anführungszeichen, in das Gefühl der Lockerheit. Ja, ich bin dann zur Bundeswehr gekommen und war das erste Mal länger von daheim weg. Es hat niemand mehr, speziell von meiner Mutterseite aus, gesagt, du trinkst zu viel. Ich habe da öfters Rauschzustände gehabt, bin dann wieder von der Bundeswehr zurückgekommen und bin dann eigentlich so nach und nach umgestiegen auf Hochprozentiges. Und ja, bin immer tiefer geschlittert.
Aber was das Kritische jetzt an deiner Aussage ist, dass man über eine halbe Flasche Bier, wo ja viele sagen Bier, ja, na, genau. In Bayern ist es ja, ja, kein Alkohol, sondern ein Lebensmittel, das gehört dazu, so in die Abhängigkeit reinrutschen kann, dass man sagt, wir beginnen mit einer halben Flasche, die 3-4 Tage reicht, ja, und dann wird das mehr. Ist es dann ein Thema bei dir gewesen, dass du sagst, diese halbe Flasche, gut, wenn die 3-4 Tage reicht, musst du ja dann Zeiten gehabt haben, wo du ohne Bier auch da warst und existiert hast. Aber hat dir dann etwas gefehlt schon in der Zeit, wo du nur die halbe Flasche Bier getrunken hast?
Mir hat was gefehlt. Mir hat diese Lockerheit, die Lockerheit hat mir wirklich gefehlt. Ich war dann wieder verklemmt. Ich war schüchtern, das meine ich mit verklemmt. Ich war schüchtern und es war weg. Wenn ich was getrunken gehabt habe, dann war ich, wie ich es mir vorgestellt habe, wie mein Leben verlaufen soll. Und das war dann immer wieder der Erstoß zu sagen, oh, ich brauche jetzt dieses Bier oder später, ich brauche jetzt ein Wein, damit ich einfach, ja, meine Idealvorstellung gehabt habe, wie funktioniert ein Leben. Und das war falsch. Also ich habe mir total Erleichterung verschafft.
Also wenn ich es als, irgendwo habe ich es mal gelesen, wenn man ein gewisses Quantum braucht, dann nennt man das Spiegeltrinker, dass man sagt, ich brauche ein gewisses Level oder einen gewissen...
Das kommt später, also Spiegeltrinker kommt später.
Ist später,
da müssen wir separat drauf eingehen. Das ist dann schon ein wirklicher Missbrauch. Wenn ich mal Spiegeltrinker bin, dann missbrauche ich ein Suchtmittel, egal ob Alkohol oder Droge. Ich missbrauche es.
Okay. Vielen Dank, dass ihr so offen über eure Sucht-Krankheit gesprochen habt. Denn das muss man auch klar sagen, dass Sucht, Alkoholsucht, Drogensucht eine Krankheit ist. Und nicht nur jetzt ein Betriebsunfall. Wie man Wege suchen und finden kann, um aus dieser Abhängigkeit wieder rauszukommen, das besprechen wir nach den ersten beiden Musiktiteln. Das ist einmal Dodie Carrington mit Taken from the Yours Truly und dann noch die Gruppe Grey Reverend und dann hören wir uns weiter auf der Plattform hier bei Radio Free FM. Ja, weiter geht's mit der Plattform hier auf Radio Free FM mit dem Thema Sucht. Wir haben vorher von den beiden Beteiligten, von Hermann Gottschall und Uli Blessmann, ihren Weg in die Sucht gehört. Jetzt gibt es Gott sei Dank auch Wege aus der Sucht. Wenn man aber meint, das ist vergleichbar mit einem 100-Meter-Lauf und dann ist man am Ziel, so täuscht man sich gewaltig. Das ist kein 100-Meter-Lauf, das ist ein Dauerlauf. Denn wenn man einmal süchtig, / krank war, dann ist man das ein Leben lang. Man kann nicht gesunden, man kann die Krankheit zum Stillstand bringen. Das muss man klar sehen und Gott sei Dank wird es heute so gesehen, dass Alkoholsucht eine Krankheit ist. Wege aus der Sucht. Fragen euch beide, schafft man das alleine?
Also viele, viele Leute, die haben das probiert, ich auch. Man belügt sich selber. Man packt es allein nicht. Das geht nicht. Du brauchst von der Beratungsstelle Unterstützung. Du gehst in Selbsthilfegruppe. Es wäre sich selber belügen, wenn man sagt, man packt es. Es geht nicht. Du brauchst Beistand und du brauchst Hilfe. Und ich habe das oft genug probiert. Wege aus der Sucht. Ich habe zigmal mir geschworen, morgen trinke nichts. Und das Ergebnis war, am anderen Morgen habe ich wieder getrunken. Und du brauchst wirklich fachliche Hilfe.
Uli hat vorher schon gesagt, dass er ja schon mit im Krankenhaus und ja mit Entziehungskur, weiß ich nicht jetzt, ob ich das richtige Wort ist, Entziehungskur, vielleicht das ja, zu viel schon gesagt, aber man weiß es ja von vielen, dass sie zwar eine Entziehungskur gemacht haben, aber man weiß auch, dass eine ziemlich hohe Rückfallquote leider Gottes vorhanden ist. Und ich denke mal, und jetzt kommen wir auf euren Freundeskreis zu sprechen, und wie Hermann gerade gesagt hat, alleine ist es sehr, sehr problematisch, hier diese Krankheit zumindest zum Stillstand zu bringen. Wie gesagt, heilen kann man es nicht. Jetzt seid ihr im Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Württemberg. Erzählt mal ein bisschen was über diesen Verein.
Also, wir sind 92 Freundeskreise in Württemberg mit 197 Gruppen. Und da schaffen 500 ehrenamtliche Helfer. Und ja, in die Gruppe in Summe gehen dann 3000 Leute. Wenn ich es jetzt ein bisschen runterbreche auf uns Alb-Donau-Kreis. Wir sind im Alb-Donau-Kreis 5 Freundeskreise. Zwei sind in Leuchinger, einer ist in Langenau, einer ist in Ulm und einer ist in Blaubeere. Und wir treffen uns 8-tägig oder 14-tägig. Das Ziel ist von den Freundeskreisen grundsätzlich, wir wollen Hilfestellung geben aus unseren negativen Erfahrungen mit Suchtmitteln. Das wollen wir transferieren zu denen, die noch nicht so weit sind, die auf dem Weg sind in eine Abstinenz. Und so ein Freundeskreis, das bleibe ich mal bei uns, so, der geht immer 1,5 Stunden. Bei uns dienstags von 7:30 bis 9 Uhr. Und da treffen sich Betroffene und Angehörige. Und beim Uli ist es nicht anders, der hat ein bisschen eine andere Uhrzeit. Man kann das nachlesen unter www.freundeskreissuchtalbdonau.de. Da sind die genauen Termine drin. Da darf man auch gern rufen. Und ja, wir reden dann über Sucht, wenn jemand Probleme hat. Wenn jemand Probleme hat, dann ist das das absolute vorrangige Thema. Mir redet aber nicht bloß über Sucht. Es gibt neben Sucht auch noch andere Lebenssituationen, wo wir Hilfestellung geben können. Und wir sehen das einfach als Nachsorge auch. Also viele gehen in eine Therapie, die kommen aus der Therapie zurück, die gehen zu den Fachkräften und nebenher noch in den Freundeskreis. Und vorhin ist das auch gelungen. Es gibt eine hohe Rückfallquote. Ja, die gibt's. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, Leute, die eine Therapie gemacht haben und dann meinen, sie seien gesund, die liegen total falsch. Da sind dann die Sucht-Selbsthilfegruppe da, wir Freundeskreise. Wir gehen dann in die Nachsorge und wir betreuen die Leute auch dann. Und ja, wer in der Selbsthilfegruppe geht, da ist die Chance, dass er langfristig abstinent lebt, sehr groß.
Ist bei euch in der Gruppe nur ehemalige Betroffene oder sind dort auch Mediziner oder auch von anderen Institutionen Leute mit dabei?
Nein, das ist also nicht profihaft, sondern rein ehrenamtlich machen wir das. Wir haben unsere Fortbildungen gemacht, sowohl der Hermann als auch ich, dass wir in der Lage sind, so eine Gruppe leiten, führen zu können, moderieren zu können. Wir machen das rein aus unserer Erfahrung heraus, die doch schon ziemlich mannigfaltig ist. Wir haben schon einige Täler durchwandert und sind aus dem Tief wieder raus und das wollen wir eben weiterbringen. Dazu gehört nicht nur, dass wir über Sucht reden, sondern alltägliche Probleme, die die Leute in der Gruppe haben, ganz wichtig, dass man die bearbeitet und anschaut. Was gestern ist, können wir nicht mehr ändern. Was morgen ist, wissen wir nicht, aber was heute ist, das ist wichtig für jeden Einzelnen.
Gibt es da gewisse Trends, sprich, sind es mehr Jugendliche, sind es mehr Ältere, sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen? Wir haben uns vor der Sendung kurz unterhalten. Der Uli hat mir dann gesagt, eine Frau reagiert ganz anders als ein Mann. Wie könnt ihr da dann helfen? Gibt es bei euch dann auch Frauen in der Selbsthilfegruppe, die selbst betroffen waren und die dann speziell für die Frauen da sind? Oder wie läuft das ab?
Also das ist das Schöne bei uns. Wir haben in der Gruppe immer Frauen, die angehörig sind. Die können mitreden aus Sicht von Angehörigen und genauso haben wir betroffene Frauen. Die können auch wieder andere betroffene Frauen sagen, was man jetzt in der Situation am besten macht. Also es ist ein bunter Mix und zu dem Thema, das ist ein Dauerthema, das kommt immer wieder hoch. Ja, der Altersdurchschnitt einer Freundeskreisgruppe, der ist nicht 20. Also bevor jemand in einen Freundeskreis geht, da vergehen Jahre. Sucht entwickelt sich ja auch über Jahre. Und es muss ein gewisser Leidensweg da sein. Und dann sind die Leute, die zu uns kommen, zwischen 40 und 50.
Heißt es, dass diese Leute zwischen 40 und 50 oder die Älteren einfach, ja, wie soll ich sagen, mehr die Einsicht jetzt haben, jawohl, ich bin krank, ich muss was tun, und dass die Jüngeren das etwas abtun und sagen, naja, ich bin ja nicht süchtig, sondern das gehört halt ein bisschen mit dazu, aber ich habe das im Griff.
Ja, die Einsicht ist es weniger. Der Hermann hat es gerade eben schon schön anklingen lassen, der Leidensdruck. Leidensdruck ist das morgens mit Kopfweh aufwachen, das körperlich geschwächt sein mit der Zeit, das will ich dann nicht mehr. Ich sehe, dass das in falschen Bahnen läuft, das Ganze, und möchte was dagegen tun. Bloß was. Das heißt dann immer so einfach, ja, dann hör halt auf zu trinken oder hör auf zu konsumieren. Dann gibt sich das wieder, aber so einfach ist es eben nicht. Sonst würden wir die Selbsthilfegruppen nicht haben, die, wie der Hermann schon sagte, die Nachsorge ganz stark fördert. Die Einsicht kommt, wenn es weh tut. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, B, eventuell der Chef mich rausgeschmissen hat, der Führerschein weg ist,
Familie
weg ist, und der psychische Druck, der da auch dazu kommt, einfach zu groß wird.
Heißt es aber dann im Umkehrschluss, die Jungen verkraften das A, körperlich besser, und B, sind dann, jetzt sage ich es vielleicht ein bisschen brutal, geistig noch nicht so weit, dass sie den Leidensweg schon so sehen oder hinter sich haben, dass sie sagen, nee, ich, zu was soll ich in eine Gruppe gehen, ich bin ja nicht abhängig.
Ja, klar, der Körper verkraftet es viel einfacher. Was ist ein Kater? Ein Kater ist nichts anderes als der Entzug, den man am Morgen hat vom Alkohol. Als junger Mensch, mein Gott, ich erinnere mich noch gut, da hat man bis um 3:30, 4:00 gefestet und gefeiert, und um 7:00 waren wir schon wieder im Betrieb und hat gearbeitet. Es ging einem zwar nicht ganz so gut, da hat man das sogenannte Konterbier dann getrunken, da ging es einem wieder besser, und das lässt halt mit zunehmendem Alter lässt das nach, und der Abbau vom Alkohol durch den Körper dauert wesentlich länger. Das heißt also, man hat einen Kater 3-4 Tage lang, bevor man halbwegs wieder gescheit funktioniert. Und was mache ich, um dem zu entgehen, dass es mir wieder besser geht? Ich trinke wieder. Um diesem Entzug zu entgehen, diesem Kater zu entgehen. Das ist dieser Teufelskreis dann.
Also ganz wichtig ist, dieser Leidensdruck, den erspüren die Ältere eher. Und da gehört auch dazu, dass die Familie mehr Einfluss nimmt, dass der Betroffene was unternimmt. Und das ist halt bei einem 20-Jährigen nicht der Fall. Da ist es irgendwo normal. Also wenn ich jetzt an mich denke, ich habe schon wahnsinnig Druck gekriegt von meiner Familie, dass ich jetzt mal was mache. Da sind die Angehörigen gefordert. Es gibt immer noch genügend Angehörige, die meinen, ja, jetzt tun wir dem Karl mal was Schönes und jetzt kriegt er mal ein Gläschen Bier. Das ist der falsche Ersatz. Man muss massiv sagen, dass es Konsequenzen hat, wenn er jetzt nicht aufhört, der Betroffene. Und dann, das verstehen wir eigentlich unter Leidensdruck, mach was oder deine ganze Existenz ist weg oder die Familie ist weg. Und dann bewegt sich was.
Das heißt, dass unter Umständen die Familie mit der wichtigste Ansprechpartner ist für einen Suchtkranken, und die Familie vielleicht den Druck oder Zwang ausüben kann, damit derjenige dann sagt, so jetzt. Ist es dann besser, gut, das wird man wahrscheinlich nicht verallgemeinern können, dass die Frau oder der Mann jetzt je nachdem den Suchtkranken dann vor die Alternative stellt, entweder du hörst auf oder es passiert etwas, oder ist es dann so, dass man sagen kann, vielleicht braucht der eine mehr Verständnis, ja. als der andere. Was, ich glaube, man kann das nicht so allgemein beantworten, aber bei euch beiden, was wäre besser, jetzt auf gut Schwäbisch gesagt, der Tritt in den Hintern oder die Streicheleinheit?
Ganz kurz dazu, der Tritt in den Hintern, der sollte dann aber auch echt sein. Angedroht wurde es uns oft und passiert ist nie was.
Das heißt, es muss die Konsequenz muss da sein.
Die Konsequenz muss da sein, was wiederum für den jeweiligen Partner natürlich brutal schlimm ist. Ich ziehe aus, ich gehe. Wenn derjenige dann wenigstens mal bloß im Wohnzimmer schlafen würde, um da eine Trennung schon im Vorfeld vorzuzeigen, aber es ist ja nie was passiert. Also waren wir uns sicher, wir können ja weitermachen. Es wird ja mehr oder weniger toleriert und die Alte ist sowieso selber schuld, dass wir saufen. Ja, das war so unsere Beruhigung für uns selber weiterzumachen. Nein, es muss wirklich so oft so weit gehen, dass es um die nackte Existenz geht. Ja, Existenz von der Familie, vom Job, von allem.
Genau.
Vorher passiert im Kopf nichts.
Also meine Frau, das kommt mir so spontan durch den Kopf, meine Frau hat mir mal erzählt, dass wenn ich nicht aufhöre mit Trinken, dann nimmt sie die Kinder und Gott. Und du hörst am Tonfall, du bist als Abhängiger sowas von sensibel, du merkst sofort, das tut sie nicht. Also habe ich halt einmal 2 Tage nichts getrunken und das wieder ein bisschen gut Wetter war. Aber dann musst du wieder zwanghaft, krankhaft trinken. Wenn dieser Tonfall auf einmal anders wird, und das war dann bei uns der Fall, dann geht er Schutzzäpfle. Weil im Grunde will ich es ja nicht, dass meine Familie mich verlässt. Ich liebe sie ja, ich kann es bloß nicht mehr zeigen. Und dann bist du eigentlich so weit, dass du sagst, jetzt muss ich was machen. Und jetzt kommen wir da, ne? Was ganz wichtig ist, nicht dieser Einzelkämpfer machen, sondern ich muss dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wir arbeiten mit der Beratungsstelle, mit der psychosozialen Beratungsstelle zusammen. Und wenn zu uns jemand in die Gruppe kommt, dann sagen wir, herzlichen Glückwunsch, du hast ja den ersten Schritt gemacht, du bist in der Gruppe. Und jetzt machen wir einen zweiten Schritt, wenn du willst. Der heißt, jetzt gehst du mal zu den Spezialisten in die Beratungsstelle. Und die helfen dann weiter. Und dann läuft was. Aber da gibt es eine Vorgeschichte, so wie wir es gerade gesagt haben. Du musst ständig Druck kriegen. Man sagt heute nicht mehr so gern das Wort Druck, aber ich weiß kein besseres Wort. Man muss aufmerksam machen, hey, mit deinem Trinkverhalten, da stimmt was nicht. Und tu was. Sonst hat es diese Konsequenzen, wo der Uli gerade gesagt hat.
Ja, aber das ist auch deshalb nicht so einfach für den Betroffenen, weil er muss um Hilfe bitten. Und viele Männer, die doch glauben, sie sind richtige Männer, wer traut sich da schon zu sagen, ich brauche Hilfe, weil ich habe das bisschen Alkohol nicht mehr im Griff. Es ist schon noch viel drin. Das ist
eine Niederlage.
Das ist eine Niederlage, persönliche Niederlage. Es wäre schon wieder ein Grund, eine neue Flasche aufzumachen.
Genau.
Ja. Und davon soll ich Abschied nehmen. Das heißt also, ich muss oder ich sollte mich um 180 Grad drehen und sollte was in die Hand nehmen, bevor ich Angst habe, in erster Linie. Nämlich mich zu verändern. Und den Problemen mal nüchtern ins Auge zu schauen. Das ist ein Ding, das man eigentlich nicht mehr gemacht hat in der Sucht.
Also, das muss ich noch ergänzen zum Uli sagen. Mir war meine Familie nicht mehr wichtig. Absolut nicht mehr. Mir waren meine Hobbys nicht mehr wichtig. Mir war eins wichtig, wie komme ich an Alkohol?
Beschaffung.
Ja, genau. Wo trinken? Heimlich. Und wo bunkere ich Vorräte? Und das ist dann wirklich Sucht. Dich interessiert nichts mehr. Und das ist schlimm, wenn man heute drüber nachdenkt, dass das Suchtmittel, in dem Fall Alkohol, alles zerstört. Und du kommst alleine mehr raus. Es geht einfach nicht.
Und vor allen Dingen, der Alkoholiker ist nicht der Penner unter der Brücke, sondern Nee. Das bist du, das bin ich. Das sind Leute, denen man es nicht unbedingt ansieht.
Ja, dass man hier natürlich Gefahr läuft, tagtäglich mit Alkohol in Kontakt zu kommen, was man eventuell dagegen tun kann. Das werden wir nachher noch kurz besprechen nach den beiden nächsten Musiktiteln. Das ist einmal Paul Weller und einmal Sigur Rohr. Und dann reden wir weiter über das Thema Sucht hier auf Radio Free FM mit meinen Gästen Hermann Gottschall und Uli Blessern. Ja, wie gesagt, kurzer Break, zwei Musiktitel und dann geht's weiter. Ja, weiter geht's mit der Plattform, mit dem Thema Sucht, mit meinen Gästen Hermann Gottschalk und Uli Blessmann. Wir haben uns über den Freundeskreis unterhalten, die Problematik, die das Thema Alkohol und Sucht allgemein hat. Aber bleiben wir mal beim Alkohol, ist einfach diejenige, dass man tagtäglich ja, in Versuchung geführt wird, kann man schon sagen, A, bekommt man Alkohol überall zu kaufen, B, ist er relativ günstig. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Die Frage an euch, Hermann und Uli, was würdet ihr tun, wenn ihr die Macht hättet, etwas zu ändern? Was würdet ihr als erstes tun? Keine leichte Frage.
Also, verteuern ist eine Möglichkeit, wobei das zeigt sich in den skandinavischen Ländern, das ist keine richtige Abschreckung. Ich bin immer noch der Meinung, und ich mache das auch, Suchtprävention an Schulen, Aufklärung betreibe, das ist für mich das A und O. Und je früher ich anfange, also ich mache Suchtprävention ab der 8. Klasse, und ich habe schon den Eindruck, dass die Jungs und Mädels da sehr aufgeschlossen sind und das auch wirklich annehmen. Das merkst du an der Freude, wie sie in der Prävention mitmacht. Die sind da voll engagiert und die nehmen das und die nehmen sich das zu Herzen. Auf der einen Seite merke ich natürlich auch, dass es in einer Klasse immer ein, zwei oder drei hat. Die senken dann den Kopf während meinem Vortrag und da weiß ich genau, daheim stimmt was nicht. Aber das, um auf die Frage zurückzukommen, für mich ist Aufklärung das A und O.
Müsste da der Staat mehr tätig werden oder wie kann man mehr Aufklärung betreiben? Müsste man eventuell ähnlich wie bei den Zigarettenschachteln auf die Bieretiketten mehr hinweisen, Alkohol kann zu dem und dem führen oder führt zu dem und dem? Was kann man tun? Denn ich denke mal, wie du richtig sagst, in der Schule, die hören dann zu und ja, aber ist es dann tatsächlich so, nach einer Stunde oder zwei Stunden in der Schule, jetzt wissen die Bescheid, muss es nicht öfters passieren? Wir sehen ja tagtäglich, wie sie auf der anderen Seite von der Bierindustrie oder von der Alkoholindustrie insgesamt mehr oder weniger schon bombardiert werden, ob das jetzt im Fernsehen oder im Kino oder auf den Plakatsäulen, überall ist ja Alkoholwerbung gang und gäbe. Wobei man natürlich sagen muss, die Alkohollobby ist in Deutschland wahrscheinlich ziemlich stark. Denn A, gibt es die Alkoholsteuer, wo der Staat mitverdient. Und B, ist es natürlich so, hängen zigtausend Arbeitsplätze an dieser Industrie mit dran. Und jetzt kann ich nicht sagen von heute auf morgen, ich verbiete den Alkohol.
Ja, nee, mit verboten ist es da nicht getan. Genau. Ich habe es erst vorhin gesagt, ich habe das die Woche schon im Radio gehört. 2016 hatte allein nur die Bierindustrie einen Umsatz von 7 Milliarden Euro. Es ist eine Zahl, die man sich schon auf der Zunge zergehen lassen muss. Und das ist nur Bier. Verbote bringen gar nichts. Was kann der Staat tun? Ich denke mal, es ist jeder Einzelne gefordert. Ja. Man kann nicht immer an den Staat appellieren.
Sagen wir so,
Das ist schwierig, weil die Verantwortung von jedem Einzelnen kommt halt auch erst im gereifteren Alter.
Also mir gerade jetzt da spontan durch den Kopf, Uli, was du gerade sagst, hat die Prohibition in Amerika was gebracht.
Nee.
Ende 30er Jahre. Dann ist halt der Alkohol dunkel hergestellt worden und dunkel verteilt worden, aber er war da. Also es hat kein Psoffene weniger gegeben deshalb. Und ich bin schon auch der Meinung, ja, lassen wir mal den Staat bis zu einem gewissen Grad außen vor. Ich würde mit dem kennt die Leben, wenn man sagt, die Alkoholwerbung wird verboten. Man hat es bei der Zigarette gemacht. Warum soll man es bei Alkohol nicht auch machen? Das tut niemand weh.
Genau.
Im Gegenteil, es hat vielleicht die Chance, dass manche ein bisschen sensibler werden und sagen, okay, brauche ich das wirklich? Aber im Grund meines Herzens muss ich sagen, ich baue auf Prävention.
Aufklärung.
Aufklärung so weit wie möglich und auch auf die Gefahren hinweisen. Und da müsste noch viel mehr Leute in Präventionsarbeit gehen. Also ich habe im Jahr ungefähr 500 Schüler. Da denke ich manchmal, jetzt bin ich am Erschlag, mehr verkraft ich nicht mehr und mehr schaffe ich auch nicht mehr. Und da gehört halt noch mehr Leute zu. Was es gibt und was vielfach gar nicht bekannt ist, ist, die Schule müsste von der obersten Schulbehörde her Prävention, Suchtprävention machen. Also da sind sie dazu verdonnert. Und da habe ich auch den Eindruck, das klappt in manchen Schulen hervorragend und in manchen gar nicht. Und das gehört halt ein bisschen mehr, an die Leine genommen, dass das wirklich durchgezogen wird.
Wie ist es bei dir, wenn du in der Schule einen Vortrag hältst? Was kommt von den Schülern? Welche Anregungen nimmst du von den Schülern mit? Was sagen die zu deiner Ansicht über Alkohol? Teilen sie die voll und ganz oder kommt da auch das eine Wort aber?
Also es ist wie bei den Erwachsenen. Es gibt halt immer diese Kritiker und lass mich in Ruhe. Und aber in Summe, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Jungs und Mädels, die sind sehr aufgeschlossen, die nehmen das mit, die stellen Fragen. Manchmal fahre ich heim aus der Prävention und denke, da hat jetzt gerade einer was gesagt, der hat mich was gefragt, das nehme ich mit in den Vortrag auf. Gell? Also das ist das einfach, die Sensibilität, auch die Jugendliche ernst zu nehmen. Gehört ganz wichtig dazu. Und dann einfach mal drauf eingehen. Also sie möchte schon, das ist immer das, kommt überwiegend von Mädels. Alkohol in der Schwangerschaft, ist das wirklich so? Oder die Jungs, die fragen dann meistens, ja, Herr Gottschall, pro Vollrausch sterben 7 Millionen Gehirnzellen ab. Ist das wirklich so? Wie merke ich das? Und da merke ich dann schon, Interesse ist da.
Ja, es ist natürlich so, bei den Jugendlichen müsste man vielleicht auch mehr Jugendliche für die Präventionsarbeit gewinnen. Denn oft ist es ja so, dass Jugendliche zu Jugendlichen einen besseren Draht haben. Ja, dass man vielleicht bei euch in der Selbsthilfegruppe eine Art Jugendgruppe für Jugendliche gründet. Weiß ich nicht, ob das was bringt.
Also schon probiert.
Schon probiert, genau. Uli sagt's. Die größte Verhinderer sind die Eltern. Ja, mein Sprössling hat doch kein Problem. Da fängt schon an. So, und das zieht sich dann durch. Und ja, also ich sag's so. Wenn ich war jetzt 70. Wenn ich in der Schule gehe, ich habe ja auch mal zweifelt und habe gedacht, hey, nehmen wir die Kids da überhaupt nur ernst. Ja, die nehmen mich ernst, weil ich der Opa bin. Das ist der Opa-Effekt.
Mhm.
Der Opa sagt was. Ja? Und ja. Wenn die Eltern das sagen, dann sagen es die Eltern.
Vor allen Dingen dieser Opa, der spricht aus Erfahrung.
Genau.
Der weiß, wovon er redet. Und das ist, kommt bei den Kids an, wenn man authentisch ist. Und nicht belehrerhaft.
Ja, mit dieser Aussage möchte ich die heutige Plattform-Sendung beenden. Wir könnten noch stundenlang über das Thema reden. Ich bedanke mich bei Hermann Gottschall und Uli Blessmann, dass Sie da waren, dass Sie so offen und ehrlich über das Thema gesprochen haben, dass wir vielleicht versucht haben, das eine oder andere aufzuzeigen, wie man einen Weg finden kann, aus dieser Krankheit ja ein bisschen herauszukommen. Man kann sie nicht heilen, man kann sie zum Stillstand bringen, und das Hoffnungsvolle ist, es gibt Mittel und Wege, man muss sie nur wollen. Danke, dass ihr da wart, und
danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Dankeschön.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Das war die Plattform für heute. Am Mikrofon war Klaus Strobel, und vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht, ich denke, das Thema ist noch nicht ganz ausgegoren, werden wir später nochmal über die Thematik reden. Dankeschön fürs Zuhören und schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.